Wie ihr bei dem Lobpreis festgestellt habt, oder schon beim Herkommen, beim aus dem Haus rausgehen und Richtung Auto und dann hierher, es war alles ziemlich nass, habt ihr das gemerkt? So Regen, nass, saftig und dann Ströme lebendigen Wassers und der Quelle des Lebens und was wir nicht alles gesungen haben. Da wäre dann die Frage, habt es mal, glaube ich, beim Rudi gelesen, wie muss ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt? Ziemlich klebrig. Wenn die Jahreslosung, die für 2018 gelost wurde, da heißt es, Gott spricht, ich werde jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und worauf ich heute meine Predigt angelegt habe, ist diesen Lebensdurst stillen. Wo stillst du deinen Lebensdurst? Und was bietet uns Gott an, wo wir unseren Durst vielleicht stillen dürfen? Und ich fand das Bild so klasse, wie die hier so an dieser Quelle sind, sich laben und sättigen. Und man muss ja nicht vorstellen, in Israel, dort in diesem Bereich, ist es mitunter ziemlich trocken. Und in diesem orientalischen Bereich, so quasi am Nabel der Welt, wo es zur asiatischen, afrikanischen, europäischen Kontinent geht, da ist es mitunter so, auch wir wissen, wir überleben gar nicht lange, wenn wir nichts zu trinken haben. Aber dort unten, wo es Dürre und Trockenheit und da ist Trinken sowas von existenziell. Und die Leute, die konnten richtig was mit diesem Begriff anfangen, was es eigentlich für eine Einladung ist. Also die Bayern, die würden sich ja nur bewegen, wenn es irgendwo Freibier gibt. Aber dort unten, da war man für frisches, lebendiges, sättigendes Wasser. Da war man auf jeden Fall dankbar und danach hat man sich ausgestreckt. Und dann war es ja so irgendeine trübe Brühe von einer Pfütze oder so, die kann auch erstmal diesen ersten Durst stillen. Oder mit Meerwasser kann man auch sich den Magen vollschlagen. Aber ob man dann nicht weiter Durst hat und wer zum Beispiel Meerwasser trinkt, der wird im Endeffekt verdursten, bei noch so viel Meerwasser trinkt, weil einfach das Wasser zu viel mit Salzen gesättigt ist. Dieser Text aus dieser Jahreslosung kommt aus der Offenbarung. Und als ich mir so diesen Zusammenhang angeguckt habe, dachte ich so, wow, das ist eigentlich interessant, weil das ist eingebettet in einen Text und in eine Zeit, die spricht von dem, wo wir mal endlich hinkommen. Schlussendlich am Ende der Zeit hinkommen, wenn die Ewigkeit beginnt. Und an diesem in Johannes hat die Offenbarung geschrieben im 21. Kapitel. Ich habe jetzt die einzelnen Verse nicht drauf, sondern nur diesen aus der Jahreslosung. Und da heißt es nämlich, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden, auch das Meer war nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich höre eine laute Stimme vom Thron herrufen, siehe, die Wohnung Gottes ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Also es wird kein Tod und kein Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist der Kontext, ich nehme nur den Vers 5 mit rein, dass der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir, schreib auf, was ich dir sage, es ist zuverlässig und wahr. Und dann kommt dieses, jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und dann dachte ich so, beim Vorbereiten Himmels Willen, müssen wir so lange warten, bis wir trinken können? Ist es erst denn? Das kann mitunter ja noch ein paar Jahre gehen. Wir haben seit Dezember die Predigtreihe gehabt. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt, wir wissen aber noch nicht, wenn. Die Zeichen sind so, dass wir wahrscheinlich noch nie so nahe der Wiederkunft Jesu waren wie heute. Aber wie lange das noch dauert, wissen wir nicht. Und was machen wir bis dahin? Weil offensichtlich sagt der Text, dass es eben Zeiten gibt in dieser alten Welt. Gibt's eben Trauer, gibt's eben Schmerz, gibt's eben Leid, gibt's Tod. Das möchte ich gar nicht hören. Und die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil. Und dann gucke ich so hoch und gucke mir die Nachrichten an und denke, ja, das ist echt dramatisch. Vertröstet uns jetzt Gott hier auf eine Zeit erst dann? Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Und ich habe dann in Johannes Evangelium Kapitel 7 Folgendes gelesen. Da heißt es ab Vers 37. Am letzten Tag, man muss sich vorstellen, Jesus ist in Jerusalem unterwegs, die Leute haben eine Woche lang gefeiert mit Essen und Trinken, die waren babsatt und waren eigentlich schon gerüstet, um auf den Heimweg zu gehen. Und am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Er spricht also hier etwas an und ein Bedürfnis, das nicht ein menschliches Bedürfnis ist, so nach dem, ja, ich muss ja trinken, damit ich leben kann, vom Organismus her, vom biologischen, sondern ich muss trinken, dass ich wirklich leben kann, aus einer ganz anderen Kraft und Perspektive heraus. Hast du Durst? Nach was hast du Durst? Und womit versuchst du, deinen Durst zu stillen? Drei Kapitel weiter vorne hat Jesus eine interessante Begegnung. Er sitzt an einem Brunnen. Also Jesus sitzt an einem Brunnen. Jesus, der von sich sagt, ich bin ja die Quelle des Lebens. Also eine Quelle sitzt neben einem Brunnen. Soll ich mal das vorstellen? Und es kommt eine Frau mit einer ganz krassen Biografie, die für sich echt als Abschaum galt, die sich selber nicht wirklich im Spiegel hätte gut angucken können, falls es damals schon richtige Spiegel gehabt hätte, und die aber auch von den Menschen nicht gut behandelt wurde. Und sie kommt in der Mittagshitze, wo kein vernünftiger Mensch sich Wasser holen will, geht sie an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus hält es aus, und obwohl sie auch noch nicht mal zu dem eigentlichen jüdischen Volk gehörte, sondern zu den Abtrünnigen, die ja irgendwie verkehrt glauben, weil sie nicht an den Tempel in Jerusalem orientiert sind, sondern ihre eigenen Opferhöhen haben. Und mit dieser Frau, also Jesus bricht verschiedene Tabus. A, er spricht mit einer für ihn Gottlosen, er spricht mit einer Frau, und er weiß, dass es... Eine Frau mit einer ganz krassen Biografie, die muss sich für das, was sie getan hat, so schämen, sonst müsste sie nicht in der Hitze des Tages hier in den Brunnen kommen. Also mehrere Tabus bricht er. Mensch, wann hast denn du eigentlich das letzte Mal irgendein Tabu gebrochen? Ein gesellschaftliches Tabu gebrochen, weil du eigentlich dich positioniert hast, um zu sagen, ich stehe für was ganz anderes. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich stehe für was anderes, weil in mir Jesus lebt und die Ströme lebendigen Wassers aus mir fließen. Und ich muss nicht mit allen uniform laufen, sondern ich darf eigenständig sein. Auf jeden Fall kommt die Frau, Jesus fragt sie, gib mir doch zu trinken, die ist total perplex und wundert sich, wieso er überhaupt dieses Tabu bricht und sie anspricht und es will. Und dann sagt er zu ihr, Jesus erwidert in Johannes 4, Abvers 13, wenn die Menschen dieses Wasser aus diesem Brunnen, das du mir schöpfst, von dem ich gerade dich gebeten habe, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Das ist also nur eine temporäre Befriedigung. Und dann sagt er ihr, wer aber von dem trinkt, was ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben hineinfließt. Boah, das klingt für mich ziemlich nass, saftig. Da können wir jetzt das Bild nochmal da von da oben so. Nie endende Quelle. Biologisch sagt man, wenn du Durst hast, ist es eigentlich schon zu spät. Wir sollten vorher trinken. Und manche Menschen trinken eigentlich viel zu wenig. Und meine Mutter hat mich immer angespornt und ermutigt zu trinken. Bei uns gab es immer so einen roten eingemachten Saft und der wurde dann mit Wasser noch verdünnt und so weiter. Auch das Rot, auch für die roten Blutkörperchen. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich habe es geglaubt und getrunken. Und sie sagte dann schon einmal, du musst mehr trinken, weil damit einfach dein ganzer Körper ja gut umspült wird und vital bleiben kann. Und manche Menschen trinken viel zu wenig und daraus resultiert, und das kenne ich auch, vielleicht kennst du es auch, wenn du erst mal so einfach einen Tag zu wenig getrunken hast, warst so beschäftigt, dass du abends irgendwann so einen Schädel hast und so Kopfschmerzen und du denkst, um Himmels Willen, warum habe ich solche Kopfschmerzen und irgendwann so, ich habe zu wenig getrunken. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Und wenn du dann ständig unterversorgt bist, dann kann es zu Langzeitschäden kommen. Dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten können, dass diese Niere vergiftet wird und die Giftstoffe nicht weiter rausarbeiten kann. Und wenn ich das Wasser verweigere, und das ist ja das Interessante, wer permanent eigentlich zu wenig trinkt, zwar genug, dass er keinen Kopfschmerz hat, aber trotzdem zu wenig trinkt, der merkt es erstmal nicht, dass eigentlich seine Körperfunktionen nachlassen. Aber das ist eine richtig dramatische Sache, weil ihm die Langzeitschäden erstmal so gar nicht bewusst sind. Und wenn ich das lebendige Wasser verweigere, dann sterbe ich nicht nur wie eine Primel, sondern es ist auch nur so, dass ich ja, wer in der Wüste kein oder zu wenig Wasser hat oder unterversorgt ist, dort kommen ja so Halluzinationen noch zusammen und verrückte Ideen. Und wie können wir das übertragen? Wie könnten wir das hier auf diesen Texten, auf diese Jahreslosung bringen? Wenn ich meinen Lebensdurst nicht bei Gott stelle, dann kann ich nicht wirklich klar denken. Und dann kommen sowas wie Kopfschmerzen. Ich glaube, wenn du und ich unser Leben auf eine Art und Weise so versuchen, mit all dem Wissen, christlicher Kontext und so weiter, und ich dann doch meinen Alltag ohne Gott lebe, und dann kann ich gar nicht klar denken. Und dann kann sein, ich habe so einen Schädel und um mich herum und ich drehe mich dann nur noch um mich selber und ich kann nicht klar denken. Wenn ich ständig unterversorgt bin und mein Leben und meine Beziehung mit Gott eigentlich auf Sparflamme läuft, dann laufe ich Gefahr, echt Langzeitschäden zu haben, weil ich gar nicht so gesund und vital bin, wenn ich sage, ich weiß ja, Gott ist irgendwo da, wir schaffen es auch hier und da mal bis Weihnachten oder Ostern in den Gottesdienst, dann glaube ich, Wir Menschen werden Langzeitschäden mit uns führen. Und das Krasse ist aber, dass wir eben nicht nur Langzeitschäden bekommen, sondern anfangen zu halluzinieren und auf die verrücktesten Ideen kommen. Wenn Menschen ohne Gott leben, werden sie auf die verrücktesten Dinge kommen und sie werden meinen, sie sind im Recht. Finde ich echt also interessante Übertragung. In Jesaja 55, Vers 1 heißt es, ich werde also heute Bibelstellen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament bringen. Im Jesaja sagt der Prophet Jesaja Folgendes, das ist ein richtiger Appell. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht und kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geh hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Und dann ein ganz interessanter Gedanke kommt hier in Vers 2. Da heißt es, warum sollt ihr euer Geld für etwas ausgeben, was kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Interessanter Aspekt. Manchmal beobachten wir die Menschen oder auch an uns selber, dass wir getrieben wie in einem Mühlrad Geld beschaffen, verdienen und es für Dinge ausgeben, die uns gar nicht sättigen. Und da merkst du dann eigentlich erst so dieses, ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und das geht eigentlich so immer weiter. Also ich kann mich nur erinnern und das ist ja so phänomenal, könnte man so jetzt eine ganze Linie skizzieren. Wenn der Fußgänger sich sagt, ach, ich muss immer von hier nach da laufen, das sind 15 Kilometer, das kostet mich am Tag 3 Stunden hin und zurück, wenn ich doch nur ein Fahrrad hätte. Und dann denkt er sich, wenn ich nur ein Fahrrad hätte. Und irgendwann kriegt er ein Fahrrad. Und dann kommt so das nächste Mensch, das, wenn ich doch nur ein Moped hätte, wie cool wäre das mit einem Moped? Also in Myanmar, letztes Jahr durfte ich dort ja sein, Myanmar, das war ein Land voller Fahrräder. Da ist ja keiner mehr gelaufen, die waren schon so fortschrittlich, die sind alle Fahrrad gefahren. Es gibt ein Lied über dieses 2 Millionen Fahrräder in Peking. Und jetzt, die fahren alle Moped. Und ganze Familien fahren auf einem Moped. 4, 5 Leute, kein Problem. Und die sind so glücklich, dass sie Mopeder haben und stellen eigentlich fest, hey, wenn ich jetzt ein Auto hätte, einfach ein Auto, 4 Räder, was, wie cool wäre das, ein Auto zu haben, dann wäre ich glücklich. Naja, aber nicht irgend so ein popliges, sondern eins, das schwarz, breit und tief ist oder hoch und geländegängig, also was soll mir die Bedürfnisse, dann wäre ich glücklich. Merkt ihr, das hört nie auf. Der Mensch ist so angelegt, dass er sich mit Sachen beschenken möchte, die ihn eigentlich nicht glücklich machen können. Und da sagt er, hört auf, mit Sachen zu investieren, von denen ihr eigentlich gar nicht satt werdet. Esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Und im Psalm 42 geht ein Nachkomme Korach, so weit der Psalmist, und der altes Lobpreislied, da dieses, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Dann denke ich so, wow, coole, gesunde Einstellung. Und auf einmal denke ich, habe ich nicht vorher gesagt, dass wer Durst hat, das ist eigentlich schon zu spät. Wer Durst hat, der hat schon zu lang im Mangel gelebt. Und dann heißt es in Vers 3 weiter, mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Wort. Wann darf ich kommen und sehen? Und dann merke ich auf einmal, da ist Mangel da. Der hat echt Mangel. Und auf einmal Vers 4 habe ich jetzt nicht mehr mit drin. Da heißt es, Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, denn ständig verspotten mich meine Feinde und höhnen. Wo ist nur dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und führte sie zum Haus Gottes. Da konnte ich jubeln und danken mit der feiernden Menge. Warum bin ich nur so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. Und wenn wir das so zusammennehmen, dann möchte ich uns echt Mut machen und sagen, das ist jetzt heute so ein Appetitanreger, zu sagen, 2018, es gibt so viele gute Vorsätze und es ist so wichtig, auch gute und richtige Vorsätze zu machen. Aber diese Jahreslosung, die gibt uns einfach dieses Versprechen, Gott ist der, der unseren Durst, unseren Lebensdurst stillen möchte. Bist du bereit, erlaubst du Gott, deinen Durst zu stillen? Oder stopfst du dich mit anderen Sachen voll, dass eigentlich dein Wasser gar nicht mehr, lebendiges Wasser an dich rankommt, weil du so gefüllt bist? Und Jesus steht da nach der größten Party, die so Jerusalem erlebt und mit Hunderttausenden von Pilgern und Feierleuten. Und dann sagt er, wisst ihr, das hat alles gar nicht Substanz, wenn ihr euch nicht von mir sättigen lasst. Und wie kann oder soll das aussehen? Wie still ich meinen Lebensdurst in Gott? Der Appell scheint, hoffe ich, bei euch angekommen zu sein. Aber wie mache ich denn das? Wie tue ich denn von ihm nehmen und trinken? Eine Art zu essen ist ja, also irgendwie, es muss ja quasi in den Mund hinein. Wie kommt Lebenswasser in uns hinein? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Öffnungen. Wir haben einmal die Ohren, wir haben die Augen. Ich höre beim Autofahren auch gern mal Radio und dann kommt da irgend so ein blödsinniger Spot und am Ende heißt es, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und dann dachte ich, ja, das stimmt. So viel Schrott hämmern wir uns ins Ohr rein, was eigentlich gar nichts bringt. Wie wär's, wenn wir uns mit guten Sachen füllen, mit Wort Gottes? Mach doch mal, wenn es dir langweilig wird beim Bügeln, nicht nur immer die Glotze an. Hör dir doch mal die Predigt von mir an, online. Oder es gibt da geniale Prediger, noch viel besser wie ich, viele Tausende, die kann man alle online auf YouTube und sonst irgendwo anhören. Überhaupt kein Ding. Oder Joyce Meyer, mein Vater ist ein totaler Fan von Joyce Meyer, kommt zu bestimmten Zeiten, kann man alles rausfinden, wann und wo. Hören, das andere ist sehen. Wir können unseren Durst stillen, indem wir Dinge über die Augen aufnehmen, indem wir Wort Gottes lesen. Ich stelle echt für mich einen Unterschied fest an Tagen, wo ich das Wort Gottes links liegen lasse oder nur berufswegen lese oder wo ich mich davon fülle und sage, ich möchte den Tag starten mit dem Wort Gottes. Und ich denke drüber nach und das gibt mir auf einmal Perspektive und Kraft und das sättigt mein, also das Hirn mag ja auch von was arbeiten, also braucht ja auch Nahrung, Futter. Und dann ist es auch so, selbst wenn du einen sehr, sagen wir mal, eintönigen Job hast, bei dem du nicht viel nachdenken musst und du hast vorher dich mit Wort Gottes gefüllt, dann kannst du super während der Zeit über Sachen nachdenken, das ist der Hammer. Ich gehe regelmäßig laufen und da merke ich auch, das ist so cool, einen Fuß vor der andere zu setzen und ich denke nach und ich denke nach und ich denke nach, aber denk über das Richtige nach. Und vorher musst du das angefüttert haben mit Wort Gottes, damit Wort Gottes in dir lebendig wird, dich sättigt. Ja, beim Hören, Beten, Segensworte aussprechen und empfangen, mit Zeit mit Geschwister verbringen, wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das sättigt, das gibt Kraft, das ist was Bestand hat. Es gibt so viele geniale Möglichkeiten, um sich von Gott füllen zu lassen. Und dann war ja auch noch diese Verheißung, die Jesus da gesagt hat, dass es auch dieses erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass in uns selber Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann denke ich manchmal, Mensch David, wie gibt's doch so Phasen, wo ich in meinem Leben so empfinde, wie so viel Quelle kommt da gerade bei mir nicht raus. Eigentlich kommt da eher Bitteres oder Schlechtes. Ja, wir müssen die Giftstoffe rausspülen lassen, dass dann wieder frisches Wasser nachkommen kann. Und ich glaube, der Heilige Geist macht uns immer wieder Mut zu sagen, lass dich füllen im Gebet. Sei echt jemand, der in dieser Gegenwart Gottes steht, nicht nur einmal die Woche im Gottesdienst, sondern nutzt diese Gelegenheiten. Und natürlich, ich kann bei jedem schlechtes Gewissen erzeugen, wisst ihr, wie der Pastoren das beste schlechte Gewissen erzeugst, geh in die Pastorenrunde und sagst, wisst ihr was, ich glaube, wir beten alle viel zu wenig. Oder ihr habt sicher zu wenig gebetet. Und dann werden die roten Kopf kriegen und so. Es geht nicht um das schlechte Gewissen, sondern es geht um dieses, wenn ich doch weiß, was mir gut tut, warum lasse ich mich von Dingen abhalten, die weniger Bestand haben? Gott möchte, dass du ein saftiges Leben hast, aus der Kraft von ihm leben kannst. Und es wird auch ein Unterschied für die Menschen um uns herum sichtbar werden. Weil es wird auch eben sichtbar sein, lasse ich mich von anderen provozieren, lasse ich mich von anderen kränken, lasse ich mich von anderen verletzen, oder also weil quasi, und das ist ja das Hochinteressante, wenn aus mir eine Quelle herausströmt, dann kann nichts Verunreinigendes reinkommen. Ich habe mal im medizinischen Bereich gearbeitet, und zwar war das bei einer pharmazeutischen Firma, und da waren wir in der Produktion von solchen Spritzen. Das waren irgendwelche Krebsmedikamente, da hat so eine Spritze 2.500 D-Mark damals gekostet, und da wurden für irgendeinen Hersteller die halt produziert und gefriergetrocknet und so weiter. Und das Ganze passiert ja in hochsterilen Räumen. Und diese hochsterile Räume, wie kriegt man einen Raum richtig steril, wie kriegt man ihn sauber? Indem man einen Überdruck erzeugt. Und dann haben wir es auch manchmal so gehabt, wir waren ja quasi die Mechaniker und das eigentlich Medizin und Mechanik, und das beißt sich. Und dann haben wir auch mal versucht, einfach die Sicherheitsschleuse zu umgehen, und hatten gesagt, wir nehmen den Notausgang und da holen wir schnell die Sachen rein. Und die Tür ging auf und der Luftdruck hat quasi, und dann kam gleich der Alarm und so weiter. Und wenn aus dir der Überdruck Jesu heraussprudelt, kann nichts Verunreinigendes reinkommen. Ist das nicht cool?